Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Elisabeth Nia, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Guten Tag, Frau Nia.
Hallo, Frau Schäfer.
Und schön, dass Sie uns zuhören. Und die erste Meldung, die wir jetzt besprechen wollen, zwei Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sind wegen Corona geschlossen worden. Das Goethe-Gymnasium in Ludwigslust, da ist eine Lehrerin positiv getestet worden, und die Ostsee-Grundschule in Graal-Müritz, wo ein Schüler infiziert ist. Frau Nia, glauben Sie, dass uns solche Meldungen jetzt begleiten werden in der nächsten Zeit?
Ja, davon gehe ich aus. Hier in Berlin geht es ja nächste Woche los mit der Schule. Andere Bundesländer sind ja jetzt gerade erst in die Ferien gegangen. In Hessen zum Beispiel dauert es noch ein bisschen. Aber klar, also das ist, glaube ich, kaum zu vermeiden, wenn Schüler mehr oder weniger normalen Unterricht machen sollen.
Und das sollen sie ja, ne? Also Präsenzunterricht wird gewünscht.
Ja, und ich finde es ehrlich gesagt auch ziemlich schockierend, wie wenig in den Ferien passiert ist. Ich hätte mir gewünscht, dass da einfach eine ganz andere Art von Offensive für digitales Lernen, für Fortbildungen, für Lehrer und so weiter passiert. Mhm. Und ich kenne viele Eltern und auch viele Berichterstatter, die ziemlich frustriert darauf schauen.
Gestern hatten wir Margret Heckel zu Besuch, hier auch Journalistin in Berlin, die hat auch ein Plädoyer dafür gehalten, dass doch der digitale sozusagen Umbau der Schulen endlich bitte stattfinden möge.
Ja. Ja, ich finde, viele Schulen haben sich tapfer geschlagen, so in den letzten Wochen vor der Sommerpause, sehr unterschiedlich, aber es war klar, dass man da improvisieren musste. Aber es gab jetzt in den Ferien viele Summer Schools für Schüler, für auch benachteiligte Schüler, die vielleicht zu Hause eher nicht drei Laptops haben, die auf mehrere Geschwister verteilt werden konnten. Das war gut, aber ich fand, es fehlte wirklich die Weiterbildungsoffensive für Lehrer. Und das ist ja der Engpass oft, dass die Lehrkräfte sich auch ja verständlicherweise teilweise überfordert fühlen, damit jetzt mit drei Lernplattformen zu navigieren.
Ja, in der Tat ein Feld, das sich zu beackern sicherlich lohnt. Unser erstes Thema gleich hier, nicht so sehr die Schulen, sondern mehr das Reisen in Corona-Zeiten. Müssen Reisende aus Risikogebieten sich testen lassen? Ja, das müssen sie ab morgen. Aber es gibt ja jetzt die Forderung des CDU-Wirtschaftsrats, der sagt, Reisen in Risikogebiete sollten einfach schlicht verboten werden. Ob das eine gute Idee ist, besprechen wir gleich. Ab morgen müssen sich Reisende aus Risikogebieten auf Covid-19 ja testen lassen. So hat es das Bundesgesundheitsministerium verfügt. Und der CDU-Wirtschaftsrat, der geht aber jetzt weiter in den Forderungen und sagt, wir brauchen ein Verbot von Reisen in die Risikogebiete. Eine nachvollziehbare oder eher eine überzogene Forderung, Frau Nia?
Also ich finde es sehr interessant, dass sich Wirtschaftsvertreter jetzt für mehr Restriktionen aussprechen. Ich finde es auch konsequent, denn natürlich haben die Vertreter der Wirtschaft auch ein Interesse daran, dass es nicht zu einem Lockdown kommt. Und dass dieses Argument sich durchsetzt, das finde ich sehr positiv, weil viele derjenigen, die jetzt im Moment auf die Straße gehen und gegen Masken und sowas alles demonstrieren, ja mal sagen, das wirkt die Konjunktur ab und so weiter. Aber der Wirtschaftsrat ist dann wirklich unverdächtig, da sozusagen zu unbeschwert zu sein, sondern die sagen, gerade wenn wir wollen, dass die Konjunktur weiterläuft, müssen wir aufpassen und müssen diejenigen, denen es nichts ausmacht und die nur kleine Dinge ändern müssen, eben im richtigen Moment einen Test machen, im richtigen Moment sich zurückhalten bei Riskantenreisen, müssen wir es tun. Mhm. Das ist so die eine Ebene, also dass die sich einmischen mit dieser Kompetenz, die sie haben, finde ich super. Ob dann tatsächlich Verbote da das Richtige sind, also mir scheint das Hauptproblem eher zu sein, wie wir reisen. Also man muss mehr gegen überfüllte Züge, gegen überfüllte Flugzeuge und sowas tun. Also als jemand, der sich selber auch gelegentlich in Deutschland beruflich bewegen muss oder von anderen Leuten hört, wie die gereist sind in den letzten Wochen, muss ich sagen, also da glaube ich, besteht viel Handlungsbedarf.
Und ich meine, es gibt ja jetzt die Zahlen auch. Gestern über 1000 Corona-Neuinfektionen, heute wieder 1147. Das sind ja doch Zahlen, die schon auch erstmal einen zum Nachdenken bringen. Warum gibt es mehr Neuinfektionen? Das Bundesgesundheitsministerium führt das auch auf die vermehrten Tests in Deutschland zurück. Eben zum Beispiel, weil sich Reiserückkehrer ja jetzt auch schon freiwillig testen lassen können. Was ist das also? Wird da sichtbar, was eh schon die ganze Zeit Fakt war, nämlich dass es mehr Infizierte gibt, als wir dachten und als wir sichtbar hatten? Oder sind tatsächlich mehr Leute infiziert? Was denken Sie?
Also die Wissenschaftler sagen darauf, die Virologen sagen darauf ja teils, teils. Also es spricht dafür einiges dafür, dass die Tests eine Rolle spielen und dass gleichzeitig auch diese ganze Reisetätigkeit, die Normalisierung, wir sehen diese Partys, die gefeiert werden und so, einen Beitrag leisten. Ich persönlich finde, dass auch deswegen besondere Vorsicht geboten ist, weil wir ja im Sommer einfach jetzt noch gute Bedingungen haben und absehbar ist, dass im Herbst, wenn sich mehr Menschen in geschlossenen Räumen aufhalten, zwangsläufig in Verkehrsmitteln, wo man die Fenster nicht aufmachen kann und so weiter, weil die Leute nicht so gut zu Fuß gehen können oder Fahrrad fahren können, dann einfach das Ansteckungsrisiko automatisch nochmal hochgeht und man eigentlich jetzt sozusagen die Weichen stellen muss, um die Schäden und die Gefahren da zu begrenzen, die zwangsläufig mit kälteren Temperaturen dann kommen.
Zumal wir ja auch nicht wissen, ob wie vertrauenswürdig die Tests sind. Es gibt ja vom Weltärztebund, der übrigens auch striktere Maßnahmen fordert und der sagt, wir sind nicht vor einer zweiten Welle, sondern in der Corona-Dauerwelle. Und der sagt, Rückkehrer aus Risikogebieten müssten für 7 bis 10 Tage in Quarantäne, auf jeden Fall, egal wie der Test ausfällt, weil eben eine Infektion sicher nicht bei einem Test auszuschließen ist, sondern dann braucht es einen zweiten Test nach 72 Stunden.
Ja, und Tests sind ja auch, das ist oft beschrieben worden, ja sowieso immer nur Momentaufnahmen. Also wenn jemand getestet hat, aber sich danach unvorsichtig verhält, ist die Aussagekraft auch nur begrenzt. Deswegen muss man einfach aufpassen, dass die Tatsache, dass mehr getestet wird, auch niemand in so einer Scheinsicherheit wirkt. Das sind ja immer nur Übergangslösungen. Und diejenigen, die getestet werden, die negativ sind, also oder positiv, wo man weiß, dass die infiziert sind, haben sich möglicherweise schon so bewegt, dass sie andere infiziert haben. Da kommt es dann drauf an, ob die sogenannte Superspreader sind, was dann ein besonders großes Risiko bedeutet. Insofern sind Tests einfach nur so ein begrenzt taugliches Hilfsmittel. Also sie können ein bisschen was eindämmen. Sie können auch denjenigen helfen, die sich überlegen, ob sie zum Beispiel eine wirklich wichtige Dienstreise antreten, ob sie ihre alten Eltern treffen wollen in solchen Situationen oder Leute, die in Pflegeheimen arbeiten. Also es gibt schon Fälle, wo das Sinn macht, aber ich glaube, sie sind überhaupt kein Ersatz für andere Schutzmaßnahmen. Mhm. Und das muss man, glaube ich, sehr klar auch immer wieder sagen, dass das nicht einen enthebt, diese ganzen Themen Masken, Abstand und vor allem Lüften. Ich war gerade in Dänemark und bin erst mit dem Auto und war erstaunt, wie wenig dieses Thema Aerosole zum Beispiel da eine Rolle spielt. Da wird viel also Hände gewaschen und Desinfektionsmittel steht überall. Aber dass ein Gros der Infektionen doch auf dem Atemweg, auf dem Luftweg stattfindet, scheint sich da gar nicht so durchgesetzt zu haben. Und auch in Deutschland sehe ich da irgendwie die Gefahr, dass einfach es auch an Aufklärung und Interesse fehlt nach diesen ersten Wochen, wo wir alle über nichts anderes geredet haben.
Interessant. Also ich denke, das Thema ist tatsächlich noch sehr präsent. Also für Deutschland kann ich jetzt nur sprechen. Was macht das denn eigentlich mit uns? Wir haben eben, während die Musik lief, ja kurz drüber gesprochen, dass es einen schon vielleicht subkutan mehr mitnimmt, als man das wahrhaben will, oder? Selbst wenn man in der näheren Verwandtschaft oder Freundschaft keinen Fall hat, wo positive Tests der Fall waren.
Ja, es gibt ja sehr, sehr wenige Menschen, die nicht auf die eine oder andere Weise betroffen sind. Die einen, weil sie einen Partner haben, der vielleicht im Reisebüro arbeitet, die anderen wegen Kindern, um die sie sich in verstärktem Maße kümmern müssen, weil sie sich Sorgen um die Eltern machen. Also irgendeinen Einfluss hat es ja fast immer, egal wie gut der Arbeitsplatz sich vom Homeoffice aus erledigen muss. Und ich glaube, wir alle machen uns Sorgen um zum Beispiel die ökonomische Zukunft, um die Frage, ja, was heißt das eigentlich so für unseren Lebensentwurf?
Und vor allem auch für die jungen Menschen, den Lebensentwurf der jungen Menschen, ja.
Ja, also ich glaube, niemand, der jetzt in Sommerferien das Gefühl hat, er hat ein ganz anderes Erholungsbedürfnis als in den letzten Jahren, sollte sich darüber wundern. Also das hat uns alle gestresst.
Es beschäftigt uns immer noch die Frage, was die 20.000 Menschen am vergangenen Wochenende auf die Straße getrieben hat, um ihren Unmut deutlich zu machen über die Corona-Maßnahmen. Jetzt am Wochenende will das Bündnis Querdenken 711 in Stuttgart demonstrieren. Man kann ja den Eindruck bekommen, Elisabeth Nia, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, die Sie hier zu Gast sind in dieser Stunde, man kann den Eindruck bekommen, dass sich da die Fronten gerade verschärfen oder verhärten. Und ich frage mich, was ist eigentlich der tiefere Grund? Geht es hier wirklich um die Corona-Maßnahmen oder worum geht es eigentlich?
Naja, ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Ich habe im Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel so ein paar Diskussionen mit Einzelhändlern geführt, die das nicht gut fanden, dass Leute mit Maske in ihre Geschäfte kamen, wo sich ein unglaublicher Frust auch so gegen Berlin, gegen vermeintliche Eliten und sowas manifestierte. Auch ein großes Misstrauen gegen Berichterstattung, so nach dem Motto, das ist alles ja nur inszeniert, manipuliert, hat hier mit uns nichts zu tun. Wir haben hier in unserem Landkreis gar keine Corona-Fälle und wenn, dann geht es doch nur um alte Menschen, die sowieso bald gestorben werden. Also diese ganzen Argumente, die so auftauchen. Und ich glaube, Ein zentrales Problem ist eben schon die, also neben den vielen Dingen, die oft beschrieben worden sind, so die Singularisierung der Gesellschaft, so die verschiedenen Milieus, die sich nicht mehr austauschen. Aber es gibt einfach viel weniger Glauben an so Objektivität und Fakten, die für alle wirklich gelten und verbindlich sind, und viel mehr Meinungen. Sonst würde sich eben, gäbe es nicht so ein Misstrauen, ob diese Warnungen wirklich gerechtfertigt sind.
Aber in anderen Ländern, wo wirklich sehr gestritten wird, da geht es doch oftmals darum, um Identitätsfragen, also zu welcher Bevölkerungsgruppe gehörst du und hast du Privilegien, oder nehmen wir Großbritannien, bist du für oder gegen den Brexit, oder es geht um die Aufarbeitung von Traumata nach Kriegen, also um ganz tiefgehende existenzielle Fragen. In Deutschland habe ich den Eindruck, dass wir so existenzielle Fragen im Moment gar nicht stellen müssen, weil es eigentlich letztendlich eigentlich ein Klima gab, wo viele Menschen in Wohlstand leben konnten.
Ja, aber wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel Stuttgart, weil die es ansprachen, die Leute, die lange sehr gut als Facharbeiter in der Automobilindustrie gelebt haben, merken ja auch, wie die Globalisierung und der Klimawandel bestimmte Diskurse verändert und was das für die Zukunft der Mobilität heißt und des Autofahrens. Die haben diese ganze Dieseldebatte erlebt und so weiter. Also, dass es eine ganz große Verunsicherung gibt, wie weit dieser Wohlstand von gestern und heute auch in der Zukunft so bestehen bleibt, das ist, glaube ich, nicht so überraschend. Und man vergleicht sich vielleicht nicht nur mit Leuten in anderen Ländern, die andere Arbeitslosigkeitsprobleme haben, sondern möchte gerne den Status quo erhalten. Und das ist ja persönlich nachvollziehbar. Mhm. Und ich glaube, in Kombination mit so einem Grundmisstrauen gegen Eliten, gegen Medien, gegen Berichterstattung und der Frage, stimmt das alles wirklich, werden wir da fremdgesteuert, der einfach mit Kommunikation auf unterschiedlichen Kanälen zu hat, dass die Leute sich nicht mehr austauschen, dass jeder so seine eigenen Quellen benutzt, was ich ziemlich erschreckend finde. Also wo ich glaube, man muss einfach auch in den Schulen oder an anderen Institutionen einfach noch viel, viel, viel mehr beibringen. Welcher Quelle kann ich eigentlich trauen? Was ist gesichert? Was sind Fakten? Wie überprüfe ich das? Wie unterscheide ich richtig und falsch? Damit sich bei diesen Leuten, also gerade in Ostdeutschland, dieses Argument, das ist ja eigentlich wie in der DDR, da wird sowieso Meinung manipuliert. Das ist ja doch recht verbreitet, wie Umfragen zeigen. Und das ist für mich einfach immer sehr, sehr schwer auszuhalten, weil ich glaube, da gibt es schon einen sehr großen Unterschied zwischen dem, was wir inzwischen so in den Medien haben und was im Sozialismus verbreitet war.
Ja, würde ich auch denken, da gibt es große Unterschiede. Wir haben heute früh hier in Deutschlandfunk Kultur mit Ursula Birsel gesprochen, Politikwissenschaftlerin in Marburg, und sie beschäftigt sich auch mit Demokratieforschung. Und sie hat die Fragen angesprochen, die derzeit gestellt werden von solchen Demonstranten. Was ist denn genau passiert während des Lockdowns? Welche Entscheidungen wurden getroffen? Warum und von wem? Grundsätzlich durchaus natürlich legitime Fragen, die aber ja eventuell sozusagen vereinnahmt werden. Wir hören sie mal.
Was jetzt passiert, ist eigentlich ziemlich klassisch. Immer diese Vereinnahmung dieser Fragen und damit auch die Systemfrage zu stellen von rechts ist eigentlich nicht unüblich. Die hatten wir ja auch im Einwanderungssommer 2015, und im Augenblick haben wir das wieder. Und genau da muss man aufpassen, dass man genau aber mit denen in die Diskussion kommen, die auch durchaus sehr legitim jetzt Fragen stellen, was den Umgang mit der Pandemie angeht.
Wie kann man denn in die Diskussion kommen mit denjenigen?
Ja, ich glaube immer wieder. Also was ich sehr an verschiedenen Orten, was ich sehr interessant finde, ist so die Forschung, die sich mit dem Thema sogenannter Counter-Speech, also Antworten in Kommentaren auf Social Media, aber auch in persönlichen Begegnungen beschäftigt, wie wirkungsvoll das ist. Man kann das auch Zivilcourage nennen und oder vielleicht auch sogar manchmal einfach ja eine Bereitschaft zur Auseinandersetzung im Alltag. Das ist dann auch nicht nur eine Frage, eine Aufgabe für Politiker oder Lehrer oder andere Menschen, die hauptberuflich kommunizieren, sondern da geht es auch darum, gerade wie verhalte ich mich im privaten Raum, wie verhalte ich mich gegenüber Freunden, wenn ich das Gefühl habe, da wird mal, also die ganze Forschung zum Beispiel zu Rechtsextremismus im Netz zeigt ja, dass das so schleichende Prozesse sind, dass es oft so eigentlich unpolitische Gamer-Plattformen häufig sind, wo sich Extremisten erst so mit Witzen so breit machen. Da wird mal eine antisemitische Bemerkung gemacht, wenn sich dann jemand empört, wird gesagt, komm, war doch nur ein Witz. Und nach wird dann ja so ein Raum erobert. Da verziehen sich dann die Leute, denen das nicht gefällt. Dann werden die Verhetzungen immer stärker und irgendwann wird dann zu Taten angeleitet. Also das hat die Forschung ganz gut ermittelt, dass es zum Beispiel so das Handlungsmuster war, das den Attentäter in Halle motiviert hat oder den in Christchurch. Also das sind so wiederkehrende Muster, wie im Netz radikalisiert wird. Und da sagt die Forschung auch ziemlich eindeutig, das beste Instrument ist in der Situation, wo das beginnt, Gegenrede zu agieren.
Mhm. Also konkret dagegen etwas zu setzen.
Ja, und zu sagen, wo hast du das gelesen? Ist das wirklich so? Nein, ich kenne andere Studien. Nein, das stimmt so nicht. Nein, das ist jetzt rassistisch. Also ich glaube, das kann jeder machen im Kleinen. Und so Aufgaben von so Stiftungen wie unserer, die sich jetzt mit dem Schwerpunkt Demokratie haben, ist vielleicht dann eher so mit Multiplikatoren zu arbeiten. Oder wir machen eine Initiative mit Unternehmen zum Beispiel, wo wir gemeinsam mit Arbeitgebern überlegen, wie die mit ihren Beschäftigten umgehen, um einfach so Bündnisse zu schaffen, um da ein Stück weiterzukommen.
Zu Gast in dieser Mittagsstunde, um die Themen des Tages mit mir zu besprechen, ist Elisabeth Nija, heute Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, früher bei der Zeit, unter anderem Journalistin. Und wir fragen jetzt mal Frau Nija, woran arbeiten Sie gerade? Und ich weiß es natürlich ein Stück weit, deswegen kann ich sagen, das Projekt, das Sie gerade umtreibt, heißt Jugend entscheidet. Da sollen Kommunalpolitiker relevante Entscheidungen an Jugendliche abtreten, also an Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren, die dann plötzlich eben das entscheiden sollen, was normalerweise ein gestandener Kommunalpolitiker entscheidet. Haben Sie denn schon Kommunen gefunden, die da mitmachen wollen?
Also das geht ab September erst so richtig los. Wir arbeiten tatsächlich gerade mit Hochdruck dran, denn da muss ja viel auch vorbereitet und durchdacht werden und konzipiert werden. Aber Kommunen, die interessiert sind, da mitzumachen, können sich trotzdem bei uns jederzeit melden. Und wir freuen uns sehr darüber, denn wir wollen natürlich tolle Mitstreiter finden.
Ich frage das natürlich, weil ich dachte, naja, welche Kommune ist bereit? Sind Kommunen bereit? Fällt das auf fruchtbaren Boden, diese Idee?
Also es gibt ja jetzt schon viele Kommunen, die in irgendeiner Form Jugendbeteiligung ausprobieren. Es gibt Jugendparlament, es gibt Jugendbürgermeister, es gibt Planspiele in Schulen und so. Also viele Sachen. Und ich glaube, insbesondere Fridays for Future hat irgendwie nochmal so das Bewusstsein dafür geweckt, dass es sehr politisch engagierte Jugendliche gibt und oft so diese Milieus von Jugendlichen einerseits und Kommunalpolitik oder auch politischen Parteien andererseits nicht so richtig zueinander finden. Und wir haben den Eindruck, und damit habe ich mich tatsächlich auch als Journalistin in meiner Schlussphase bei der Zeit viel beschäftigt, wir haben den Eindruck, dass einige Formen der Jugendbeteiligung, die es jetzt gibt, darunter kranken, dass die Entscheidungen, die da gefällt werden oder die klugen Gedanken, die da gedacht werden, nicht umgesetzt werden. Und da wollen wir einen Schritt weitergehen und gerade auch Kommunen ansprechen, die bisher vielleicht noch keine Sachen haben in der Richtung und überlegen und da so ein bisschen ja so über die Startrampe helfen. Und mit denjenigen also so eine Vereinbarung treffen, bei uns darf nur mitmachen, wer wirklich bereit ist, sehenden Auges Entscheidungen zu delegieren. Mhm. Abstimmen müssen dann trotzdem die Kommunalpolitiker am Ende. Wir haben uns da so ein Verfahren ausgedacht, wie die sich dann gemeinsam Themen überlegen und Jugendliche zum Beispiel sagen können, so war es auf Fehmarn bei einer Strandpromenade, von den möglichen Entscheidungen A, B oder C wollen wir B, so sieht das dann aus. Und am Ende müssen die Kommunalpolitiker trotzdem abstimmen, dafür sind sie ja gewählt. Mhm. Aber die Bedingung, um mitzumachen, ist, dass man wirklich bereit ist, Macht abzutreten und die Jugendlichen dann hoffentlich auch so eine Erfahrung haben, dass sie was bewegt haben. Denn das, wenn ich das sagen darf, das ist wirklich so eine Erfahrung von mir als Journalistin, die lange, lange, lange im Bundestag mit oder anderswo, also von morgens bis abends mit Politikern zusammen war. Ganz viele, die dabei bleiben, haben irgendwann so in der Teenagerzeit mal so eine Erfahrung gemacht. Ich kann wirklich real was bewegen. Da wird nicht nur geredet. Ich habe durchgesetzt, dass ein Nachtbus von meiner kleinen Gemeinde abends nach Köln fährt und wir dann wirklich irgendwie ins Kino konnten oder so. Das sind oft die Anfänge und da wollen wir helfen.
Verstehe. Und die Jugendlichen sollen ja eben selbst diese Themenfelder definieren, wo sie sagen, hier ist in meiner Kommune eben Handlungsbedarf. Jetzt ist natürlich die Frage, wen erreichen Sie? Erreichen Sie am Ende womöglich nur Jugendliche, die eh schon aus politikaffinen, bildungsaffinen Familien kommen oder auch die, die vielleicht auch gerne mitmachen würden, aber vielleicht gar nichts von ihrem Projekt hören?
Wir werden uns sehr anstrengen, das zu vermeiden, weil uns das Problem bewusst ist. Also wir haben einen langen Vorlauf. Also wenn die Kommunen sich bei uns gemeldet haben oder wir ausgesucht haben, wer mitmacht Ende des Jahres, haben wir Zeit vor Ort mit den Kommunen Wege zu überlegen. Die Hertie-Stiftung bezahlt Leute, also Prozessbegleiter, die vor Ort dann in die Kommunen hinfahren und sich darum kümmern, wie machen wir hier jetzt eine Kampagne, mit welchen Vereinen, mit welchen Jugendverbänden. Wir wollen auch nicht, dass da vor Ort eine Konkurrenz entsteht zu den Sachen, die es schon gibt. Wir wollen mit denen arbeiten, die vor Ort sind. Also klar kann man das schwer vermeiden, dass jemand, der jetzt überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt hat und nicht in Vereinen ist, keine Zeitung liest und so, dass man den wirklich schwerer erreichen kann. Aber ich glaube, dadurch, dass wir uns des Problems bewusst sind und also die Hertie-Stiftung arbeitet zum Beispiel auch in ihrer Tochter-Staatsstiftung ganz bewusst mit Schülern zusammen, die Migrationserfahrung haben, die zum Teil auch aus Elternhäusern kommen, die nicht so politikerfahren sind. Und wir haben da eine lange Tradition. Das sind jedes Jahr 500 Jugendliche, die da mitmachen, 3000 Alumni in ganz Deutschland. Also wir machen das nicht erst seit gestern. Wir haben diverse Projekte für Jugendliche, auch sowas wie Jugend debattiert. Mhm. Und deswegen trauen wir uns da auch ein bisschen was zu.
Verstehe. Ich denke gerade noch an Kevin Kühnert und an die Frage, was eigentlich Vorbilder für eine Rolle spielen. Der will ja jetzt bei den Jusos aufhören und sich um ein Bundestagsmandat bewerben. Wenn man so als junger Mensch sich überlegt, naja, Berufspolitiker, werde ich das oder ist das irgendwie eine Option für mich? Dann guckt man sich vielleicht so eine Biografie wie von Kevin Kühnert auch an. Ist Kevin Kühnert ein Vorbild? Was meinen Sie?
Also ich finde es auch sympathisch, wenn Leute erst ein Studium abschließen und Berufserfahrung woanders sammeln und dann in die Politik gehen. Ich glaube, man muss auch nicht gleich Berufspolitiker werden, um politisch aktiv zu sein. Wir wollen also auch einfach diejenigen ermutigen, die in ihrer Gemeinde vor Ort konstruktiv was gestalten wollen. Ich glaube, bei vielen Schülern, Studenten sind halt oft so die ganz großen globalen Menschheitsfragen im Kopf. Irgendwie Frieden und Hunger und in armen Ländern. Und das ist alles natürlich total gut, aber ich glaube, man hätte weniger Ohnmachts- und Frustgefühle, wenn Jugendliche wüssten, wie sie konkret vor Ort was ändern können. Und ich habe gelernt, als ich zum Beispiel in Amerika mal ein halbes Jahr mit meiner Tochter gelebt habe, dass anderswo im Bildungssystem das viel praktischer und viel selbstverständlicher mitvermittelt wird, wie man sich eigentlich ganz praktisch vor Ort engagiert und was ändert. Und das sollte Teil der Lehrpläne sein, um da so positive Demokratieerfahrungen zu vermitteln. Also und da wollen wir Modelle schaffen, die vielleicht dann irgendwann auch mal von Kultusministern übernommen werden, damit man einfach wirklich sowas, Selbstwirksamkeit ist so ein Modewort, aber wir glauben wirklich dran, dass das einen Unterschied macht, ob man positiv erlebt in jungen Jahren, dass man was verändern
also
bewegen kann.
Selbstwirksamkeit soll sozusagen erfahren werden in diesem Projekt Jugend entscheidet von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung und deren Geschäftsführerin ist Elisabeth Nia. Wir blicken nach Beirut. Da hat ja diese wirklich verheerende Explosion am Dienstag unglaubliche Schäden angerichtet und natürlich Tote gefordert, Verletzte gefordert. Der Ausnahmezustand ist verhängt. In der Nacht jetzt gab es Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Es soll auch zu Vandalismus gekommen sein. Und es gibt Beobachter, die sich jetzt sorgen, dass die internen Konflikte, die ja eh schon bestanden haben in Beirut, sich jetzt verstärken. Sie setzen sich für die Demokratie ein, Frau Nia. Was kann man in dieser Situation in Beirut für die demokratischen Strukturen jetzt aktuell konkret tun?
Ja, man kann zum Beispiel die ganzen Hilfsleistungen, die jetzt von der halben Welt zugesagt worden sind, von internationalen Organisationen, von einzelnen Ländern, auch von Deutschland, teilweise auch von Ministerpräsidenten, Sie hatten es, glaube ich, gerade in den Nachrichten, dass Herr Laschet sich geäußert hat,
dass er Verletzte im Krankenhaus behandeln möchte. Ja.
Also man muss, glaube ich, einerseits in jedem Fall akute Soforthilfe leisten, aber man kann beim zweiten und dritten Schritt natürlich auch alle Hilfsleistungen an bestimmte Maßnahmen koppeln, an Strukturreformen, an politische Reformen, wie das zum Beispiel der Internationale Währungsfonds oder andere Institutionen in der Vergangenheit auch schon gemacht haben. Und kann so versuchen, zum Beispiel Korruption zu bekämpfen, politische Reformkräfte zu unterstützen. Denn ich glaube, diese Explosion hat irgendwie nochmal gezeigt, was vorher eigentlich schon klar war, was für ein problematisches politisches System der Libanon hat. Also allein schon die Regierungsbildung mit, ich glaube, über 40 gescheiterten Versuchen und dann auch vielen enttäuschten Hoffnungen hat irgendwie gezeigt, also Freunde von mir, die bis vor kurzem im Libanon gelebt haben, nennen es immer nur Failed State. Und ich glaube, das sagt eigentlich schon alles.
Enttäuschte Hoffnung. Wir hören mal einen jungen Mann aus Beirut.
Ich bin 24 und habe mein ganzes Leben im Libanon gelebt. Noch nie habe ich im Land solch eine Zerstörung gesehen. Wir haben uns hier nicht organisiert, sondern kommen einfach zusammen, um das Land von der Korruption und von den Dieben zu säubern. Heute tragen wir Besen, aber morgen werden wir vielleicht einfach aufstehen und das Land verlassen.
Also das ist natürlich die Sorge, dass viele dann das Land verlassen werden.
Ja, das wäre dramatisch, denn eigentlich hat der Libanon ja ein relativ hohes Bildungsniveau. Es ist auch vom Pro-Kopf-Einkommen steht es im Vergleich zum Rest der Region gar nicht so schlecht da, niedriger als Israel, aber zum Beispiel über dem von einigen europäischen Ländern wie Rumänien oder Bulgarien. Also es ist einfach eine total problematische Situation, wo von Corona bis Nachbarschaft zum Syrienkrieg, Bedrohung, Konflikte mit Israel und so weiter vieles zusammenkommt. Und ich glaube, im Kern ist das Problem, dass eine politische Struktur, wo stark nach Religionszugehörigkeit entschieden und gewählt wird und nicht eine Gemeinwohlorientierung da ist und wirklich die Gesellschaft insgesamt politische Prioritäten artikuliert und wirklich nicht zu vernünftigen Lösungen in der Vergangenheit geführt hat. Und da wirklich sich bisher die Reformkräfte nicht durchsetzen können, sondern einige große Familien und auch eben nach Religionszugehörigkeit bestimmte Entscheidungen durchgesetzt haben.
Und die Menschen haben auch jetzt das Gefühl, dass sie nicht geschützt werden, dass sie selbst ganz viel tun müssen. Wir hören auch noch mal eine Frau aus Beirut.
Wir sind hier, die Revolutionäre, und kümmern uns, was eigentlich der Staat machen müsste. Wir räumen auf und bringen Betroffenen zu essen und zu trinken. Wir übernehmen die Rolle des Staates und tun das Beste, um den Menschen zu helfen.
Also auch jetzt, dass man sich einfach nicht unterstützt fühlt als Bürger vom Staat.
Ja, das ist dramatisch und im besten Fall kann einfach diese positive Erfahrung von Solidarität und dass man vielleicht auch über andere Unterschiede hinwegsieht und sich gemeinsam unterhakt und das Land jetzt aufbaut oder zumindest den zerstörten Teil von Beirut wieder aufbaut, vielleicht auch eine Basis sein für Kooperationen bei anderen Themen. Vielleicht traut man sich dann bei anderen Reformen auch mehr zu.
New Yorks Generalstaatsanwältin Letizia James will die Waffenlobby NRA auflösen. Da hat sie Klage eingereicht und begründet diese Klage damit, dass die Führungsriege der NRA, also der National Rifle Association, Millionensummen in die eigene Tasche gesteckt habe. Hier zu Gast Elisabeth Nia von der Hertie-Stiftung. Frau Nia, es hat ja immer wieder diesen Vorwurf gegeben, natürlich an die NRA so zu reden und zu handeln, wie sie es tut, wenn Amokläufe in den USA zu beklagen waren. Dann ist über den Waffenbesitz gestritten worden und dann hat die NRA sich natürlich immer für diesen Waffenbesitz stark gemacht. Was denken Sie, wird jetzt Letizia James hier sozusagen etwas erreichen können? Wird die Klage Erfolg haben oder ist das just a nice try, also ein netter Versuch?
Ja, ich bin mal sehr gespannt. Also bisher gab es ja immer Versuche, die NRA zu bekämpfen oder klein zu halten, eher auf politischem Wege. Da wurde gegen den Lobbyismus der NRA in Washington argumentiert. Da wurde gesagt, irgendwie hier, wir müssen den Waffenbesitz regulieren auf Ebene der Bundesstaaten oder durch Bundesgesetze, beides. Und das hatte, glaube ich, auch deswegen wenig Erfolg, weil ja die Amerikaner teilweise zumindest auch anders auf dieses Thema gucken, in einer Weise, die Europäern schwer verständlich ist. Da ist ja sogar der freie Waffenbesitz im Zusatzartikel zur Verfassung geregelt. Und also ich finde es auch manchmal schwer erträglich, aber wenn wieder der nächste Amoklauf bekannt geworden ist, aber anscheinend gibt es viele Amerikaner, die ja doch so ein, weiß nicht, diese Western-Traditionen oder so irgendwie so verinnerlicht haben, dass Waffenbesitz auch Freiheitsgefühl ist. Mhm. Ich glaube aber, das ist was anderes, ob ein Gericht gegen Korruption in dem Verband vor sich geht. Und was schon mal sicher ist, ist, dass die Empfehlung von Donald Trump zu sagen, die sollen dann einfach nach Texas oder Arizona oder in ein Land mit einem Bundesstaat mit weniger strengen Regeln ziehen, dass das nicht funktioniert. Solange ein Verfahren läuft, gelten die Gesetze des Bundesstaates, wo die NRA sitzt. Das ist New York und die haben sehr strenge Gesetze. Insofern halte ich das nicht für chancenlos.
In der Tat hat Trump gesagt, die NRA solle doch ihren Sitz nach Texas verlegen und dort ein langes und schönes Leben führen. So hat er das ausgedrückt.
Einer der vielen Fälle, wo sich zeigt, dass Trump es mit den Fakten nicht so genau nimmt. Das ist, glaube ich, rechtlich nicht möglich. Die dürfen nicht umziehen.
Aber es ist natürlich schon die Frage, ist das jetzt schon Wahlkampf? Also die Wahlen sind ja im November.
Klar. Mhm. Mhm. Also ehrlich gesagt, ich glaube, Trump hätte genauso ohne Wahlkampf dahergeredet. Der ist einfach so. Und ich würde jetzt auch dem Gericht nicht unterstellen, dass sie im Wahlkampf anders ermitteln als vorher. Also ich glaube, wenn sich da ein Korruptionsverdacht, der ja schon lange und immer mal wieder geäußert worden ist, jetzt erhärtet hat, dann würde ich denen nicht unterstellen, dass sie das im Wahlkampf das Thema hochziehen, sondern dass sie wahrscheinlich wirklich einfach jetzt genügend Beweise hatten.
Also 1,5 Jahre haben sie ermittelt, genau. Und es kann sein, dass jetzt eben der Moment war oder es ist offensichtlich jetzt der Moment. Die NRA ist in New York gemeldet, die Zentrale sitzt in Virginia. Und das Ziel kann ja jetzt tatsächlich sein, diesen Einfluss zu brechen. Ja, man wird jetzt sehen tatsächlich, wie es weitergeht. Aber wenn ich Sie recht verstehe, haben Sie gute Hoffnung, dass der Korruptionsverdacht tatsächlich aufgedeckt werden kann und dass dann vielleicht sogar eine Verurteilung ansteht.
Naja, es gibt zumindest keinen Grund, jetzt erstmal für mich an der Unabhängigkeit der Justiz da zu zweifeln. Das ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen etwas, was mir als jetzt so Demokratieadvokatin Hoffnung gibt, dass bei allem, was in den USA im politischen System im Moment nicht so gut funktioniert, doch so dieses System der Checks and Balances, also einer unabhängigen Gerichtsbarkeit so sehr auch immer wieder über die Besetzung von Richterämtern gestritten wird und da vielleicht auch Leute sitzen, über deren politische Positionen man streiten kann oder die sich aus europäischer Sicht manchmal schwer verstehen lassen, dass trotzdem dieses System der Gewaltenteilung relativ gut zu funktionieren scheint. Und warten wir mal ab, ob das jetzt auch für die NRA sich auswirkt.
Elisabeth Nia hier zu Gast. In dieser Stunde war sie zu Gast. Wir haben viel über Demokratie gesprochen, denn sie arbeiten eben für die Hertie-Stiftung und die beschäftigt sich mit der Demokratie, aber auch mit der Neurowissenschaft. Und wenn man auf die neurowissenschaftliche Seite sozusagen der Hertie-Stiftung geht, dann sieht man, dass zurzeit eben das Gehirn Thema ist und im August die Zukunft der Psychiatrie. Gibt es da eigentlich eine Verbindung zwischen Demokratie und Neurowissenschaften?
Ja, immer mal wieder. Wir haben da tatsächlich zwei sehr eigenständige Bereiche, aber die Frage, wann ändern Menschen eigentlich ihr Verhalten und wie beeinflusst man sie, wie erreicht man sie, das ist etwas, wo auch die Neurowissenschaften viel zu sagen können. Und das Thema, das wir vorhin hatten, also es macht einen Unterschied, ob man etwas liest oder ob man interagiert. Menschen, die eine gegenteilige Meinung lesen, ändern ihr Verhalten deswegen nicht unbedingt, sondern fühlen sich trotzdem, auch wenn sie andere Argumente hören, lesen, oft eher bestärkt in dem, was sie sowieso dachten. Das ist anders bei einer Interaktion und das ist ein starkes Argument fürs Sprechen, für Austausch. Und deswegen, also das nehmen wir im Demokratiebereich durchaus ernst und deswegen ne, reden und machen auch mit unterschiedlichen Akteuren was. Zum Beispiel mit der deutschen Wirtschaft planen wir jetzt ein großes Ding, wo wir Unternehmen in ihrer Rolle als Arbeitgeber dabei gewinnen wollen. Aber davon erzähle ich vielleicht beim nächsten Mal. Wenn Sie mich nochmal einladen, genau. Dann sprengt das Ihre Sendezeit.
So ist es, nämlich gleich folgen die Nachrichten. Und dann gucken wir auf die Passivhaussiedlung in Heidelberg, die nämlich jetzt gerade in diesem heißen Sommer eine Siedlung ist, in der sich es vielleicht gar nicht so gut lebt, wie die Gründer sich das gewünscht hatten. Das sprengt, was Sie jetzt sagen wollten, in der Tat die Sendung. Aber ich hoffe, Sie kommen wieder.
Von mir aus gerne. Dankeschön fürs Einladen. Tschüss.
Tschüss.